Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. In der Kultur spiegeln sich immer wieder aktuelle Debatten und Entwicklungen. Das zeigt sich bei den Bayreuther Festspielen, die diesmal künstliche Intelligenz einsetzen, genauso wie bei einer Ausstellung zu politischen Protestsongs in der Geschichte der USA. Auch im Vermächtnis von Konrad Beikircher wird das deutlich. Der Kabarettist ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Hören Sie am Ende dieser Sendung einen Nachruf. Künstliche Intelligenz, wie passt die eigentlich zu den Bayreuther Festspielen? Gut, sagen manche und verweisen darauf, dass schließlich Richard Wagner selbst ein Pionier seiner Zeit gewesen ist. Andere sehen das weit skeptischer und manche fragen sich, ob das am Ende sogar neue Einsparmöglichkeiten für Theater bedeutet. Lange bevor diese Jubiläumsfestspiele zum 150-jährigen Bestehen am Wochenende eröffnet worden sind, wurde also schon munter diskutiert. Diesmal gibt es nämlich eine Fassung von Richard Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen, bei der eine KI die Bilder erzeugt. Kein Mensch ist mehr für die Regie verantwortlich, allerdings ist die KI über Jahre mit Material gefüttert worden und der Kurator, wie er sich nennt, der sitzt bei den Aufführungen daneben, um in Notfall eingreifen zu können. Unser Musikredakteur Christoph Schmitz hat die ersten beiden Teile des Rings gesehen, das Rheingold und die Walküre. Und ich habe ihn gefragt, wie das denn wirkt, die KI-Bilderwelt im Zusammenspiel mit der Musik. Entsteht da wirklich eine Dramaturgie oder eher ein dekorativer Bilderrausch?
Ich glaube, es ist eher der dekorative Bilderrausch. Also man wird permanent in sehr kurzen Taktungen durch eine gewaltige Bilderwelt geführt. Man schaut permanent auf diese hintereinander gestaffelten Gaseleinwände, die mit Bildern aus 150 Jahre Aufführungsgeschichte bestückt ist. Also man kriegt Schnipsel von Aufführungen von 1876 bis in die Gegenwart aus rund 15 Ringinszenierungen da eingespielt. Dazu aber auch kleine Ausschnitte aus jeweils zeitgenössischen aktuellen politischen Ereignissen. Also einmal wird kurz ein Herero-Bild aus der deutschen Kolonialzeit in Afrika eingeblendet. Dann sieht man Hitler 1923 auf seinem Weg zur Feldherrnhalle beim Hitlerputsch und das geht aber alles sehr schnell. Also es wird nichts länger auf diesen Gasevorhängen eingefroren, sondern es wechselt permanent. Es ist dauernd im Fluss, die Farben verschwimmen dann, es wird dann abstrakt und man denkt dann irgendwann an so surrealistische Gemälde von Max Ernst oder auch große pathetische Tableaus von Anselm Kiefer. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass es ein bisschen wie eine Fantasy World bei Herr der Ringe aussieht oder bei Game of Thrones. Also es werden keine Themen da erarbeitet, sondern die KI reagiert auf die Musik, auf den Text, der auch eingespeist worden ist in diese abgeschlossene KI. Also wenn die Musik hell strahlend wird, dann kommt auch mehr Gelb und Gold und Rot. Und wenn es um tiefe, dunkle Themen geht, dann entsprechend dunkel.
Entstehen denn da starke Momente?
Manchmal. Oft rätselt man, was soll das jetzt? Und also man hat den Eindruck, dass die KI so vor sich hin grübelt und man selber grübelt dann auch vor sich hin und überlegt, ja, was will sie uns damit sagen? Aber mitunter gibt es dann doch sehr faszinierende, starke, beeindruckende, auch geheimnisvolle Bildwelten.
Ich habe den Eindruck, dass diese Bilder ja doch auch sehr ablenken. Was machen denn dann die Sängerinnen und Sänger in diesem Konzept?
Ja, letztlich stehen sie nur darum. Ich hatte den Eindruck, dass gestern in der Walküre die Sänger ein bisschen mehr agieren, aber eigentlich machen sie Rampentheater. Es hat auch was für sich, dann kann man sich auf die Musik konzentrieren, aber das Ganze lenkt extrem ab. Also man ist im Grunde hilflos dem Ganzen ausgeliefert.
Ging das auch anderen so? Wie hat das Publikum reagiert?
Das Publikum war empört, also große Buß, allerdings großer Jubel für die Musik von Christian Thielemann, dem Orchester und den Sängern. Die Kollegen und was man so in der Presse liest, sind alle unzufrieden damit. Ich würde mir erwarten, dass die KI eigentlich jetzt auch wieder reagiert oder so motiviert wird, dass sie reagieren kann, dass sie nämlich, wenn sie mal Themen erarbeitet, dass die auch vertieft werden, dass Hintergründe weiter ja analytisch präsentiert werden. Also ich hoffe, dass sie lernfähig ist.
Ja, eigentlich ist sie ja lernfähig. Also wenn das jetzt ein Mensch wäre, dann müsste er die Kritik und die Buhrufe stoisch ertragen. Aber die künstliche Intelligenz, der könnte man ja jetzt noch ein paar Anweisungen geben. Wird es wohl Nachbesserungen geben?
Ich hoffe, dass das Markus Lobbes, der Kurator und der Spezialist, das auch tut. Er hatte angekündigt, dass die Datenmenge ja immer größer werden und dass daraus auch die KI Neues generiert. Das ist zu hoffen. Also das wäre die Chance. Wenn das jetzt so bliebe, dann wäre die KI und Bühnenbild im Grunde nur reine Kulisse und ja, könnte Bühnenbild im Hintergrund liefern, mehr aber nicht.
Du hast ja schon angedeutet, dass du mit der Musik deutlich mehr zufrieden bist als mit dieser KI-Bebilderung. Haben denn das Rheingold und die Walküre dich da überzeugt?
Ja, absolut. Also es ist eine großartige Besetzung, also besseres Musiktheater von Richard Wagner als hier im Moment kann man da nicht kriegen, mit Michael Voller als Wotan, mit einem ausgereiften, wohltönenden, raumgreifenden Bariton oder auch die Fricka der ungarischen Mezzosopranistin Anna Kisjudit, das ist fantastisch, die Brünnhilde von der Kamina Nylund ist sehr fein, fast lyrisch und an allererster Stelle bei allem würde ich sagen, ist es Klaus-Florian Vogt, der schon den Logo im Rheingold gesungen hat, der den Siegmund gestern in der Walküre gesungen hat und morgen auch den Siegfried singen wird. Er ist schlank, elegant, liedhaft und das kann man hier in diesem Ausschnitt auch hören.
Winterstürme wichen dem vollen Mond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz auf linden Lüften.
Musikalisch insgesamt verantwortlich ist ja Christian Thielemann, der ein fantastisches Orchester lenkt, ungeheuer plastisch und voller Überraschung und immer wieder Neues bietet. Eine große Klangerzählung. In der Musik steckt wirklich alles drin, was man im Bühnenbild vermisst.
Das heißt, musikalisch soll es so bleiben und die KI muss noch lernen.
Genau so.
Unser Musikredakteur Christoph Schmitz war das aus Bayreuth, wo gestern und vorgestern die ersten beiden Teile des KI-Rings Premiere hatten.
King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes.
Bruce Springsteen hat diesen Song Ende Januar an einem einzigen Wochenende geschrieben, als direkte Reaktion auf die tödlichen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis. Es ist ein offener Protest gegen US-Präsident Trump, den er im Text ja sogar beim Namen nennt. Auch mit anderen Songs hat sich der Rockmusiker immer wieder eingemischt. So ist auch Born in the USA keine patriotische Hymne, das wurde oft missverstanden, sondern eigentlich eine wütende Abrechnung mit dem Vietnamkrieg. Kein Wunder also, dass das neue Springsteen Center in New Jersey jetzt mit einer Sonderausstellung über musikalischen Protest eröffnet worden ist. Sie zeigt die gesellschaftliche Rolle von Musik in 250 Jahren amerikanischer Geschichte. Die Amerikanistin Heike Paul hat die Ausstellung gesehen und ich habe sie gefragt, wann denn eigentlich die allerersten musikalischen Proteste entstanden sind.
Man könnte sagen, gleich zu Beginn der nationalen Zeitrechnung, denn auch im Kontext der Revolution und des Revolutionskrieges gab es schon die ersten Melodien, die genommen wurden. Denken wir an den Yankee Doodle. Das war ursprünglich ein Lied, mit dem sich britische Offiziere über die Yankees, über die Amerikaner lustig gemacht wurden. Und das wurde aber dann von den amerikanischen Aufständigen sehr schnell appropriiert und wurde dann so zu ihrer Melodie. Und das hatte dann von Anfang an auch so eine positive, patriotische Konnotierung.
Heute gilt Kritik in den USA ja schnell als Nestbeschmutzung. Gleichzeitig entstehen aber neue Protestsongs. Von Bruce Springsteen haben wir gerade einen Ausschnitt gehört. Jesse Wells auch, Join ICE gegen die Einwanderungsbehörde. Sind das gerade gute Zeiten für Protestsongs?
Man könnte durchaus sagen, dass der Protestsong gerade so eine Renaissance erlebt. Wir hatten das auch im Zuge der Black Lives Matter-Proteste, gab es auch einige Lieder. Man denke an Her, I Can't Breathe, wäre vielleicht ein Beispiel. Aber aktuell sieht man das auch sehr gut, dass die Musik zum politischen Protest genutzt wird, auch teilweise sehr zugespitzt, und dass vielleicht die Musik auch eine besondere Rolle hat für den aktuellen Protest gegen die US-amerikanische Regierung.
Black Lives Matter haben Sie schon angesprochen. Welche Themen sind es denn sonst, die in der US-Geschichte mit Protestsongs bedacht wurden?
Alle sozialen, bürgerrechtlichen Fragen, könnte man sagen, kommen auch in Protestsongs zur Geltung. Das Civil Rights Movement, die Bürgerrechtsbewegung. Wir denken zum Beispiel an John Baez, We Shall Overcome, wäre hier ein gutes Beispiel. Aber natürlich auch die Version von Jimi Hendrix vom Star Spangled Banner, die er bei Woodstock gespielt hat 1969. Wir können weiter zurückgehen. Wir sehen die Anfänge der Folkmusik im Hinblick auf Woody Guthrie, der singt über Armut, über Missstände im Land, Pete Seeger. Also ich denke, man kann schon sehen, dass Krisen und Missstände immer auch musikalisch ihren Ausdruck fanden.
We Shall Overcome, das ist ja ursprünglich ein Gospel. Gab es sowas öfter?
Die religiöse Grundierung einiger Protestsongs, denke ich, ist sehr wichtig. Und auch die amerikanische Musik entwickelt sich ja sehr stark aus dem afroamerikanischen Gospel heraus, in Spirituals. Und wir finden immer wieder, dass diese Songs dann auch in ja, nicht religiösen, säkularen Kontexten auch verwendet werden, um Widerstand auszudrücken.
Es geht auch immer wieder um kritischen Patriotismus, hat Bruce Springsteen das genannt. Also Protest eigentlich ja auch aus Liebe zum Land. Wie ist das heute? Hat dieser Gedanke heute noch dieselbe Kraft unter Trump?
Trump versucht natürlich, da eine eigene Lesart von zu geben, indem er sagt, dass Kritik und Patriotismus sich irgendwie ausschließen. Und er scheut ja da auch keine Mühen, entsprechend Zensur anzudrohen oder auch durchzuführen, weil seine Version der amerikanischen Geschichte, gerade anlässlich auch der 250-Jahr-Feier, ist eine ganz einfache Version. Die ist nicht sehr komplex und diese besagt eigentlich nur, dass Amerika toll ist und immer schon toll war und jetzt auch wieder toll werden soll. Spricht ja vom goldenen Zeitalter. Und da geht natürlich sehr viel verloren, sehr viel Komplexität, aber auch sehr viele Erfahrungen, die auch zeigen, dass man natürlich auch die Geschichte der amerikanischen Nation erzählen kann als eine Geschichte, wo eben nicht wirklich von Anfang an ideale Zustände geherrscht haben für alle Menschen. Und auf diese Diskrepanz einzugehen, auf Erfahrungen von Versklavung, von Indigenen, Vertreibung, Missstände im Hinblick auf Bürgerrechtsdiskurse. Ich glaube, da spielt die Musik eine große Rolle. Und der kritische Patriotismus, so wie das Springsteen bezeichnet, hat dann eben auch die Aufgabe, auf diese Diskrepanzen hinzuweisen.
Kommen wir nochmal auf die Musik. Warum eignet sich denn eigentlich Musik so gut für Protest? Und was passiert da, wenn Protest gesungen wird?
Musik spricht ja verschiedene Sinne an. Und Pete Seeger, der berühmte Folk-Künstler, hat auch mal gesagt, also Musik ist eben keine Ansprache. Es ist keine Rede, es ist auch kein Editorial in der Zeitung, kein Kommentar, sondern Musik affiziert die Zuhörerschaft eben mit ganz unterschiedlichen Sinnen. Und Musik hat für ihn auch so eine Qualität, die Gemeinschaft stiftet, gerade auch eben bei Anlässen, Konzerten, bei denen Musik auch dann eben performt wird, gemeinschaftsstiftend ist und Bindungen schafft zwischen den Menschen, die dann auch wichtig sind, um politische Mobilisierung voranzutreiben, um eben Missstände auch, die auch anzugehen.
Könnte man das auch ein kulturelles Ritual nennen?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Man könnte auch sagen, dass diese verschiedenen Beispiele für Protestmusik auch wie so eine Art nationale Begleitmusik sind für die US-amerikanische Geschichte, die sich dann in konkreten Ritualen immer wieder manifestiert. Eben habe ich kurz Woodstock angesprochen. Ich denke, das war auch so ein Moment, wo sich ziemlich viel Protest und Gegenkultur auch manifestiert hat. Und andere Beispiele, March on Washington, während der Bürgerrechtsbewegung, war auch ein Event, für das Musik sehr, sehr wichtig war.
Wie hat denn da diese Ausstellung jetzt auf Sie gewirkt? Ist das ein kulturelles Gegenprogramm zur offiziellen 250-Jahr-Feier der USA?
Ja und nein. Es ist sicherlich ein Gegenprogramm dahingehend, dass diese Idee, dass Musik wichtig ist, um Protest zu artikulieren und trotzdem auch patriotisch zu sein, dass das irgendwie nicht mehr so als Gegensatz gesehen wird. Das ist, glaube ich, die Kritik, die man da herauslesen kann. Ansonsten versucht die Ausstellung schon auch ganz unterschiedliche Gruppen anzusprechen. Also wir sehen dann nicht nur diese Stimmen des Dissenses, die wir jetzt beispielhaft herausgehoben haben, John Baez, Jimi Hendrix und so weiter und so fort. Die Ausstellung zeigt uns schon auch Stimmen wie Irving Berlin, der America the Beautiful komponiert hat als sozusagen positives Bild, als positive Hymne, auf die dann ja Woody Guthrie reagiert hat, dann mit seiner Kritik. Man sieht auch, dass Sänger wie Lynn Greenwood mit God Bless the USA auch da gezeigt werden. Insofern versucht man da so ein bisschen auch gegen so eine Links-Rechts-Polarisierung so ein bisschen entgegenzuwirken, glaube ich. Aber diese Beispiele der wirklich sehr patriotischen musikalischen Unterlegung von Politikerauftritt und Wahlkämpfen, die werden auch dann gerne hergenommen, um zu problematisieren, was ist eigentlich Patriotismus und wie drückt er sich aus in Musik.
Im Springsteen Center in New Jersey gibt es jetzt eine Ausstellung zu musikalischen Protesten in den USA. Das war die Amerikanistin Heike Paul. Das Rheinland trauert um eine Ikone. Der Kabarettist, Musiker und Autor Konrad Beikircher ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er war ein präziser Kulturbeobachter, ein tiefgründiger, kluger Unterhalter und auch ein leidenschaftlicher Musikvermittler. In den 1960er Jahren kam er aus Südtirol ins Rheinland und dort hat er auch bald begonnen, die Mentalität und die Sprache seiner neuen Wahlheimat quasi zu sezieren. Fast 50 Jahre hat er auf der Bühne gestanden. Arrivederci hieß sein Abschiedsprogramm, mit dem er noch in diesem Frühjahr aufgetreten ist. Michael Lohse zeichnet in seinem Nachruf das Porträt eines Künstlers, dessen Relevanz weit über die Grenzen des Rheinlands hinausgeht.
Konrad Beikircher gehörte zu Bonn wie Beethoven oder das Bonner Münster. Den Erfinder des Rheinlands hat ihn sein Kollege Jürgen Becker mal genannt. Dabei stammte der vielseitige Kabarettist eigentlich aus Südtirol. Fragen nach seiner Herkunft parierte er gern mit einer Anekdote.
Ach, Herr Beikircher, wie gütte Tante denn ein Bayer wie Sie so perfekt das Rheinische kann? Da sage ich, entschuldigen Sie, ich bin kein Bayer, ich komme aus Südtirol. Wollte ich gerade sagen. Nee, wie gütte dann, dass eine Österreicher wie Sie so perfekt hat reinigt? Dann sage ich ihm, nee, entschuldigen Sie, Südtirol, das liegt in Italien. Aber noch nicht lang.
In seinen Programmen erklärte Beikircher voller Begeisterung Sprache und Wesen des Rheinländers. Mit enormem Erfolg, denn er war
der Erste, der den Rheinländern gesagt hat, das ist doch toll, wie ihr sprecht. Mir haben sie es geglaubt, weil ich nicht von hier bin.
1945 im italienischen Bruneck geboren, aufgewachsen in einer gut bürgerlichen Familie, zeigt sich früh seine musikalische Begabung. So will er nach dem Abitur im Internat eines Bozener Franziskanerklosters zunächst Musiker werden. 1965 kommt er zum Psychologiestudium nach Bonn, aber eigentlich übt er die ganze Zeit Geige, um sich auf die Aufnahmeprüfung an der Wiener Akademie vorzubereiten.
Da war ich schon gut, hab Paganini gespielt und Brahms-Violinkonzert erarbeitet und wollte Profi-Geiger werden.
Doch nach dem ernüchternden Vorspiel bei einem berühmten Geiger gibt Beikircher seinen Musikertraum auf. Er studiert Psychologie und geht nach dem Abschluss in den Staatsdienst. 15 Jahre lang arbeitet er als Gefängnispsychologe in der JVA Siegburg, wo er jugendliche Sexualtäter betreut.
Wenn junge Leute zu dir kommen und dir ihr Herz ausschütten und wenn sie dir zeigen, sie haben Vertrauen zu dir, das sind Dinge, die bewegen einen natürlich. Ne? Zumal ich mich nie als jemand gesehen habe, der jetzt grundsätzlich anders wäre. Ich hatte nicht diese Einstellung, ich bin gesund, du bist krank und dir armen Deppen zeige ich jetzt, wie du zu leben hast und dann kommst du besser klar, weil ich weiß es ja.
Nebenbei sucht Beikircher ein Ventil in der Musik. Er tritt mit Wiener Chansons in Bonner Kneipen auf.
Ich hab Astern abschneiden wollen und hab's falsch angefangen.
1984 wird der WDR auf ihn aufmerksam, wo er bald eine eigene Radiokolumne bekommt. Sarens Frau Walterscheid. Mit der Figur der Bäckersfrau Rohleber setzt er seiner reaktionären Zimmerwirtin ein Denkmal, die den Bonner Friedensplatz noch in den 60er Jahren lieber Adolf-Hitler-Platz nennt.
Bäcker Rohleber, guten Tag. Ach, da Frau Walterscheid. Na, wie ist es dann?
Beflügelt vom Erfolg der Kolumne kündigt Beikircher seinen sicheren Beamtenjob und wagt den Schritt auf die Kabarettbühne. In der Sprache findet er sein großes Thema. Spielend parodiert er jeden Dialekt und beweist ein untrügliches Gespür für Rhythmus und Melodie der gesprochenen Sprache.
Und wer zu bang ist für zu kumme, für je zu lien, zu frage und zu jodes, für zu kleue, sicher hetze, nemme ist zu blöd, zu je zu kumme, für je gofe zu können, für dat Mädchen, für zu schenken, für zu bütze zu können, für zu hirote, zu poppe und je Benz zu drehen.
Rheinisch war sein Markenzeichen und bescherte ihm volle Säle. Doch Beikirchers eigentliche Leidenschaft gehörte der Musik. Er sang italienische Chansons, schrieb Opernführer, moderierte Klassikkonzerte und war Experte für Beethoven, dem er eine humorvolle Biografie widmete.
Ja, ja, lang schon lang. Ja, Herrgott, ja, ja, das kennt ja jeder. Nur wussten Sie, wie das richtig zu spielen ist? Das fängt nämlich, da ist eine Achtelpause davor. Das geht nicht nur so da, 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 da und fertig und irgendwann sind wir durch, ne? Sondern das fängt mit da, 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 da. Das müssen wir jetzt noch mal probieren. So.
In den letzten Jahren beschäftigte sich Konrad Beikircher verstärkt mit gesellschaftspolitischen Themen. Der Religion etwa widmete der bekennende Katholik im Lutherjahr 2017 ein ganzes Programm mit dem augenzwinkernden Titel
500 Jahre falscher Glauben.
Und die Corona-Krise verarbeitete er in einem kabarettistischen Streifzug durch die Geschichte der Pandemie, Kirche, Pest und neue Seuchen. Egal bei welchem Thema, stets fesselte Beikircher mit Eloquenz und übersprudelnder Lust an der Anekdote. Sein Publikum dankte es ihm mit Treue. Allen gesundheitlichen Rückschlägen zum Trotz stand er bis zum Schluss auf der Bühne. Sterben aber wollte der fünffache Vater lieber zu Hause in Bad Godesberg im Kreise seiner Familie.
Sterben möchte ich am liebsten auf altmodische Art. Zu Hause, die Hand der Frau in der Hand, die Kinder segnend oder zumindest sie anschauend. Das wäre meine Wunschvorstellung. Wenn ich mir es einrichten kann, dann werde ich das so machen.
Ein Nachruf auf Konrad Beikircher war das von Michael Lohse. Mehr über Konrad Beikircher können Sie heute Abend im Deutschlandfunk hören, in der Sendung Querköpfe ab 21.05 Uhr. Die Getty-Sammlung in Los Angeles gibt eine Zeichnung zurück nach Dresden. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Bei der Zeichnung handelt es sich um ein Bild von Otto Greiner. Greiner lebte von 1869 bis 1916, war ein Schüler von Max Klinger und einer der ersten deutschen Künstler, die die Lithografie nicht nur zur Vervielfältigung, sondern auch zur eigenen gestalterischen Aussage verwendeten. Eine kleine Zeichnung von ihm, ein stehender männlicher Rückenakt, befindet sich im Getty Research Institute in Los Angeles. Erst jetzt wurde bekannt, dass es sich dabei um Beutekunst handelt. Deshalb soll die Zeichnung nun an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden zurückgegeben werden. Das Dresdner Museum hatte den Hinweis darauf bekommen, dass das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg über Umwege bis nach Los Angeles gelangt war, sagt Nancy Am, Leiterin des Bereichs Forschung und Wissen der Getty-Sammlung.
2001 tauchte die Zeichnung erstmals wieder auf, bei einer Auktion in Berlin. Eingeliefert hatte sie ein finnischer Kunsthändler, was auch die Annahme stützt, dass sie möglicherweise den Weg über sowjetisches Gebiet nahm.
Bevor die Zeichnung im Herbst ihre Rückreise nach Dresden antritt, ist sie in Los Angeles noch in einer Ausstellung zu sehen, die Aufgaben und Ziele der Provenienzforschung deutlich machen will. Frankreich will die pro-russische Journalistin Xenia Fedorova ausweisen lassen. Wie die Agentur AP heute berichtet, wurde gegen Fedorova ein Ausweisungsbescheid erlassen. Die Journalistin arbeitete für den extrem rechten Medienmogul Vincent Bolloré. Dessen Mediengruppe Lagardière sowie sein Sender Canal Plus verurteilten die Maßnahme heute bereits in einer gemeinsamen Erklärung und bezeichneten den Entschluss als einen, Zitat, besonders schwerwiegenden Eingriff in die Meinungsfreiheit. Vorher hat Fedorova in Frankreich Russia Today geleitet. Frankreichs Präsident Macron wirft Fedorova vor, eine Propagandaagentin Russlands zu sein und Desinformationen für den Kreml zu verbreiten. Nach Angaben einer der Agentur vertrauten Quelle ist Xenia Fedorova auch in Deutschland mit einem Einreise- bzw. Aufenthaltsverbot belegt. Noch vor 2 Jahren hatte sie eine Verlängerung ihrer französischen Aufenthaltserlaubnis um 10 Jahre erhalten. Ihr Einfluss auf Bolloré habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen.
Antje Alroggen war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Änderungen bei der Ökostromförderung. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.